Wir beenden heute das dritte Kapitel im Kolosserbrief. Und einer der herausragenden Verse heute steht in Kolosser Kapitel 3, Vers 23. Da heißt es, alles was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Was bedeutet das praktisch für unsere Ehen, für unsere Familien, für unseren Alltag, für unseren Arbeitsplatz, für unser Miteinander zu Hause? Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das mag so vielleicht vor 100 Jahren gewesen sein, da war keine Zeitangabe in der Geschichte, die ich las. Da lebte ein Junge, Harry, wird er vorgestellt, und er arbeitete bei einem schottischen Schuhmacher, der hieß Ian. Und er ging dahin, machte seine Ausbildung, und seine Hauptaufgabe war, Schuhleder auszuklopfen, nachdem das im Wasser gelegen hatte, und zu trocknen. Und das kam ihm vor wie eine endlose Arbeit. Und er mochte sie schlussendlich überhaupt nicht mehr. Viele Male hätte er am liebsten alles hingeschmissen. Jetzt war es so, dass er auf seinem Weg zur Arbeit und auf seinem Heimweg immer an einem anderen Schuhmacher vorbeikam. Und der hatte ein Schaufenster, wo er immer wieder mal reingucken konnte. Und er bemerkte, dass dieser andere Schuhmacher die Sohlen überhaupt nicht ausklopfte, sondern er nahm sie, so feucht wie sie waren, und nagelte sie an die Schuhe. Ja, irgendwann, dann wagte sich der Harry mal in diesen anderen Schusterladen rein und stellte diesem Schuhmacher die Frage, ich sehe, dass Sie die Sohlen festnageln, während sie noch nass sind. Sind die genauso gut, als wären sie ausgeklopft worden? Und dann heißt es, der Schuster warf dem Jungen einen gemeinen Blick zu und antwortete, auf diese Weise bringen die Leute ihre Schuhe umso schneller zu mir zurück. Gut, der Harry hatte was gelernt und er erzählte seinem Arbeitgeber von diesem Vorfall und deutete an, dass sein Arbeitgeber vielleicht einiges an Zeit verschwenden würde, wenn er die Sohlen immer ausklopfen ließ. Und dieser ehrliche Schuhmacher, der legte sein Arbeitszeug neben sich, nahm seine Bibel und las Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Gottes. Und dann sagte er, Harry, ich repariere und mache Schuhe nicht nur für die 50 Cent oder 75 Cent, also wie gesagt, war ist eine Weile her, für die, die ich dafür kriege. Ich erwarte, dass jeden Schuh, den ich mal repariert habe, dass ich den eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu in einem großen Haufen Schuhe wiedersehen werde. Und ich möchte nicht, dass der Herr an jenem Tag zu mir sagt, Ian, das war eine schlechte Arbeit, du hast hier nicht dein Bestes gegeben. Ich möchte, dass er sagen kann, gut gemacht, du treuer Diener. Heute Morgen geht es um unsere Ehen. Und es geht um möglicherweise ätzende Eltern. Und es geht um Arbeitgeber und es geht um Arbeitnehmer. All das wird im Text erwähnt. Wir haben den Text ja noch nicht gelesen. Und in all diesen Fällen geht es nicht um den Blickwinkel eines Ehetherapeuten oder eines Erziehungswissenschaftlers. Es geht nicht um den Blickwinkel des DGB oder des Arbeitgeberverbandes. Ich sage nicht, dass all das schlecht ist. Überhaupt nicht. Aber es geht um den Blickwinkel, der viel, viel wichtiger ist, und der über all diesen anderen Blickwinkeln steht. Geht um den Blickwinkel des Wortes Gottes. Alle anderen Angebote, die wir ja kriegen, alle anderen Angebote, die müssen sich messen lassen am Wort Gottes. Und da wollen wir heute reinschauen und sehen, was Gottes Wort dazu zu sagen hat. Ich bete nochmal. Treuer Herr, wir möchten dir danken. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg im Alltag, in all den Bereichen, die unser Leben ausmachen, von zu Hause bis zu unserem Arbeitsplatz, bis zu unserer Freizeit. Herr, unser Leben von der Geburt an bis dass wir gehen müssen. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass dein Wort so vielfältig ist und alles uns für alle unsere Fragen Antwort gibt. Herr, und wir möchten dich bitten, dass du uns heute Morgen die Augen öffnest und dass du uns dein Wort öffnest, damit wir verstehen, was du jedem von uns sagen möchtest. Ermutige, erquicke und lehre du unsere Herzen. Amen. Glauben wir, dass Gottes Ordnungen immer die besten sind? Glauben wir wirklich, dass Gottes Wort immer, und ich meine immer, also dass Gottes Wort immer das Beste ist, Gottes Wille immer das Beste für unser Leben ist? Die Frage ist natürlich leicht zu beantworten, wenn am Ende das auf unseren Vorteil hinausläuft. Ne? Dann, ja klar, Gottes Wille ist immer der Beste. Gottes Ordnungen sind immer die Besten. Ich habe mich vor über 40 Jahren, oder nicht nur mich, ich habe Gott vor über 40 Jahren gefragt, ob Anne-Rose die richtige Frau für mich ist. Glücklicherweise hat er ja gesagt. Und bis heute finde ich, dass sein Weg der Beste war für mich. Aber was wäre, wenn er Nein gesagt hätte? Hätte ich dann damals, verliebt bis über beide Ohren, auch gesagt, ja, Herr, dein Wille ist der Beste für mich. Und darum werde ich meinen Weg ändern. Es ist leicht, zu Gottes Ordnungen ja und zu seinem Recht Ja zu sagen, wenn ich sowieso danach lebe. Beispiel: Wir kümmern uns in der Tafel drüben um viele Menschen, die in Not sind. Und momentan, ich habe keine Statistik, keine genaue Statistik, aber momentan kommt es uns so vor, als ob wir uns hauptsächlich um Menschen aus anderen Ländern kümmern. Ich denke mal, dass die den Hauptteil ausmachen. Gut. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes Ordnung. Wir sollen uns um diese Menschen kümmern. Und wir sagen, ja, Gottes Ordnungen, Gottes Gebote, Gottes Wille ist immer das Beste. Was aber, wenn ich Regungen in meinem Herzen verspüre, die keinen Raum lassen für Liebe zu Fremdlingen? Sage ich dann immer noch mit dem Brustton der Überzeugung, ja, Gottes Ordnung, Gottes Wille ist, dass wir uns um die Fremdlinge kümmern. Ihr merkt, es ist leicht, Ja zu sagen, wenn es in unserem Leben sowieso auf ein Ja hinausläuft. Aber was ist, wenn wir denken, nee, also eigentlich möchte ich das anders haben? Wie sieht also die ganze Sache aus mit Gottes Willen, Gottes Ordnungen, Gottes Wegen in unserem Leben? Glauben wir wirklich, dass es immer die Besten sind? Lass uns den Text lesen oder die ersten Verse im heutigen Text lesen und darüber nachdenken. Kolosser Kapitel 3, Verse 18 bis 21. Da heißt es, Vers 18, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Herr Friedrich Schiller war es wohl, der gesagt hat, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Hat damit zum Ausdruck gebracht, dass Bindung Verantwortung mit sich bringt. Und darum geht's hier in den ersten Versen. Ich weiß nicht, was aus der Barbara geworden ist. Die Barbara lernte den Luca kennen. Und als sie Luca und seine Familie besser kennenlernte, da war sie hin und weg von der Liebe und der Aufmerksamkeit, die die Eltern von Luca einander brachten. Und besonders ging es ihr nahe, dass Lukas Vater seiner Mutter jeden Morgen Kaffee ins Bett brachte. Also das war so eine tolle Sache und das hat die Barbara wirklich beeindruckt. Und sie sagte dann, dein Vater bringt deiner Mutter sogar jeden Morgen eine Tasse heißen Kaffee ans Bett. Nach einiger Zeit verlobten sich Barbara und Luca und dann heirateten sie. Und auf dem Weg von der Hochzeit zum Empfang, da musste die Barbara nochmal darüber nachdenken, wie liebevoll Lukas Eltern zueinander waren. Und sie sagte zu ihrem dann Mann, sag mal, liegt das eigentlich in der Familie? Und der Luca antwortete, ja, auf jeden Fall. Und ich komme ganz auf meine Mutter raus. Sicher haben die beiden wie in jeder Ehe ihre Höhen und Tiefen gehabt und Zugeständnisse machen müssen auf dem Weg, wo man sich kennenlernte, auf dem Weg der Ehe. Und hoffentlich haben sie sich irgendwie einigen können. Apropos einigen können. Unser Text fängt hier an mit, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich's gebührt im Herrn. Ja, und hier stehe ich als Mann und soll darüber was sagen. Ist ja schon heftig. Also, sagen wir mal so, für die Frauen unter uns ist das ja schon heftig. War vermutlich nicht so was Besonderes in der damaligen Zeit, wie es in der heutigen Zeit ist. Der Glaube an Jesus, die Lehre der Bibel, hat unglaublich viel Befreiung für die Frau gebracht. Aber in der heutigen Zeit geht so eine Aussage sehr gegen den Zeitstrom. Ist uns allen klar. Aber weil es Gott ist, der die Ehe zwischen Mann und Frau gestiftet oder eingesetzt hat, darum hat er auch, weiß er auch, wie es am besten funktioniert. Darum hat er Ordnungen gegeben, wie das Ganze funktionieren kann. Und das hier ist eine Ordnung davon. David Guzik, den etliche von euch kennen, war der Bibelschulleiter in der Bibelschule in Siegen. Der schreibt in seinem oder erklärt in seinem Kommentar, dass das Wort, das hier gebraucht ist für unterordnen, aus dem militärischen Bereich kommt. Wir wissen, im militärischen Bereich, da gibt es Generäle und dann gibt es Oberste bis unten hin zum Gefreiten und dazwischen gibt es dann alle möglichen Abstufungen auch noch, die sich da einordnen lassen. Jetzt ist ein General ganz oben, der ist nicht unbedingt klüger als der Gefreite. Der ist nicht unbedingt begabter als der Gefreite, der unten am Ende der Liste ist. Aber ihm ist die Verantwortung als General gegeben. Und diese Verantwortung, die muss er ausführen und die hat er nun mal. Und im Team einer Familie hat Gott dem Mann die Verantwortung gegeben, der, wenn man so will, der Kapitän zu sein. Und die Frau hat ihre Stellung in Bezug zum Kapitän und die Kinder sind logischerweise sowohl dem Vater wie auch der Mutter untertan. So beschreibt Gott uns das hier. Grammatikalisch, bei diesem Vers, den wir gerade gelesen haben, der Vers 18, grammatikalisch weist ein Ausleger darauf hin, dass die Grammatik zeigt, dieses Wort Unterordnung ist nicht ein Wort oder ist nicht so gemeint, dass man es einfordern kann. Es geht also nicht hier um eine erzwungene Unterordnung. Galater 3, Vers 28, da sagt uns der Herr durch Paulus, dass Männer und Frauen gleichwertig sind. Das hat also nichts mit Wert zu tun. Männer und Frauen sind gleich, alle Menschen sind gleich von Gott geliebt. Sind gleich viel wert, sind gleich bedeutungsvoll. Damit hat also diese Unterordnung nichts zu tun. Unterordnung hat nichts zu tun mit kopflosem Gehorsam, sondern mit Vertrauen in Gottes Ordnung. Jedes Team, jede Organisation, wahrscheinlich sind die meisten von uns in irgendeiner Art in einer Organisation, in einem Verein oder in irgendeinem anderen Team, Kegelteam oder sonst was. Jedes Team, jede Organisation hat einen Leiter. Und so hat der Herr den Mann als Leiter der Familie bestimmt. Das ist seine Ordnung. So, und jetzt könnte man natürlich denken, ja, die Männer, die haben es eigentlich viel einfacher als die Frauen. Die Frauen, die sollen sich unterordnen, gut, freiwillig, nicht gezwungen, darf nicht aufgedrängt werden. Aber die Männer haben es eigentlich viel leichter. Die kriegen lediglich gesagt, Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Jo. Also hört sich relativ einfach an, würde ich mal so sagen. Es ist interessant, die Gegenüberstellung von Liebe und Bitterkeit. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und dann das Gegenstück, und seid nicht bitter gegen sie. Bitterkeit ist ja nicht nur ein Problem der Männer. Aber vielleicht haben wir Männer mehr mit Bitterkeit zu tun oder halten mehr daran fest oder bringen das mehr zum Ausdruck, was auch immer. Hier wird von der Liebe des Mannes zu seiner Frau gesprochen, dass er nicht bitter gegen sie sein soll. Ich erinnere mich an unsere ersten Ehejahre, wo ich mit Bitterkeit zu kämpfen hatte. Ich habe manchmal ein paar Tage lang nichts gesagt. Müsst ihr euch mal vorstellen, ein paar Tage lang nichts gesagt. Und wisst ihr was, das war Sünde. Das war Sünde, von der ich mich abwenden musste. Statt meine Frau zu lieben und meinen Kindern ein Vorbild zu sein, habe ich ein paar Tage lang gar nichts gesagt. Also so gut wie gar nichts. Keine Kommunikation. Und das war ein Kampf. Das war ein Kampf gegen eine Wurzel, die tief saß. Die ich nicht einfach abschütteln konnte, nicht einfach sagen konnte, ach, da will ich jetzt nicht mehr, ich will jetzt wieder normal sein. Ging nicht. Bis dass ich das erkannte, Bitterkeit ist eine Wurzel, die tief drin sitzt. Und hab es Jesus bekannt. Und dann hat Jesus diese Wurzel entfernt. Und dann war eine Veränderung in meinem Leben. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Kann es sein, ihr Männer, dass du hier sitzt, einfach nur um diesen Vers 19 zu hören? Weil du, wie ich damals, heißt nicht, dass ich heute niemals mehr bitter bin, aber diese Wurzel ist raus, dass du hier sitzt. Und dieser Vers 19 ist genau für dich, weil du weißt, Bitterkeit, das ist das, was mir Not macht. Das ist ein Problem, mit dem ich kämpfe. Und der Herr sagt dir heute Morgen, sei nicht bitter, liebe deine Frau. Und der Herr möchte die bittere Wurzel, die Wurzel der Bitterkeit aus deinem Herzen entfernen. Im Brief an die Epheser, der ähnelt in manchen Passagen sehr dem Kolosserbrief. Paulus hat beide Briefe vermutlich zur selben Zeit geschrieben. Und was einem so in einer bestimmten Zeit durch den Kopf geht, das findet Ausdruck dann in verschiedenen Briefen. Und im Epheserbrief schreibt Paulus auch an die Männer. Und dann macht er das noch ein bisschen konkreter. Also so viel zu, wir Frauen, wir haben es so schwer, wir müssen uns unterordnen. Die Männer, die müssen uns nur lieben und dürfen nicht bitter sein. Im Epheserbrief, da schreibt der Paulus noch ein bisschen mehr darüber, was das bedeutet für die Männer, die Frauen zu lieben. wir Männer tendieren manchmal so zu dem Groben, zu dem Großen und Ganzen. Ja, ich liebe doch meine Frau. Ich verdiene das Geld. Ich sie verdient auch, aber ich liebe sie doch. Ich kümmere mich doch. Und wir verlieren den Blick fürs Detail. Ja, wie drückt sich das denn jetzt aus, wenn ich meine Frau liebe? Dass ich ihr einen Abschiedskuss gebe morgens früh, wenn ich aus dem Haus gehe? Oder dass ich Gute Nacht sage, wenn ich mich hinlege? Zeige ich damit meiner Frau nicht, dass ich sie liebe? Im Epheserbrief, da macht der Herr das noch ein bisschen klarer, weil wir da manchmal so Schwierigkeiten haben. Da heißt es in Epheser 5, Vers 25 bis 28, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wort Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. So, ohne jetzt auf jedes einzelne Detail hier einzugehen, die Verse im Epheserbrief, die machen deutlich, wir Männer, wir sollen unsere Frauen lieben, und zwar sollen wir sie so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So, jetzt können wir nochmal fragen, wer hat's denn schwerer? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die meisten Frauen finden den Teil der Unterordnung natürlich schwerer, weil das ist ihr Teil. Und viele Männer, zu denen ich auch gehöre, die sagen sich, wie soll ich das jemals schaffen? Meine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Viele Männer kennen nicht mal, wie sie diese Verse, oder vergessen sie, oder verdrängen sie, wie sie ihre Frauen lieben sollen. Und solche, die den Text kennen, die finden das wesentlich schwerer als alles andere. Unsere Frauen zu lieben bedeutet nach diesen Versen, die Bedürfnisse unserer Frauen über unsere eigenen zu stellen. Das kratzt an unserem Ego. Denn wir haben ja auch Bedürfnisse, wir haben ja auch Wünsche. Unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, bedeutet, unsere Bedürfnisse über die unserer Frauen zu stellen. Uns selbst, unsere Pläne, unsere Wünsche hinzugeben, aufzugeben oder zumindest hinten anzustellen. Unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, bedeutet, dass wir, und so beschreibt es der Text, ich fasse jetzt nur mit eigenen Worten zusammen, bedeutet, dass wir es unseren Frauen möglich machen wollen, ein Leben in der Heiligung zu leben. Ein Leben für Jesus zu leben. Also wir können jetzt sagen, ja, leb doch dein Leben für Jesus. Leb doch in der Heiligung. Wir sollen ihnen helfen dabei. Es bedeutet, daran zu arbeiten, dass unsere Liebe zu unseren Frauen in nichts nachsteht der Liebe, die wir für uns selbst haben. Und jeder Mensch hat ein Maß an Liebe für sich selbst. Deswegen sind wir noch da. Das sind also einige Aussagen aus Epheser 5, die uns helfen, Kolosser 3 besser zu verstehen. Weil in Epheser 5 mehr Einzelheiten erwähnt werden. Das ganze Theater in christlichen Ehen und die ganze Diskussion, wer jetzt was zu erfüllen hat. Ja, ordne du dich mal unter. Ja, lieb du mich mal, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Diese ganze Diskussion, wer was zu erfüllen hat, die wäre eigentlich überflüssig, wenn jeder an seiner Verantwortung arbeiten würde. Mann, ist es deine Verantwortung, dass deine Frau sich unterordnet? Ist ihre Verantwortung, ist Gottes Wort an sie. Frau, ist es deine Verantwortung, dass der Mann dich liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Es ist seine Verantwortung, ist Gottes Wort an ihn. Und wenn jeder daran arbeitet, seine Verantwortung zur Ehre Gottes, alles was ihr tut, tut für den Herrn und nicht für Menschen, zur Ehre Gottes zu tun und zu erfüllen, dann würden viele Probleme gelöst. Glauben wir wirklich, dass Gottes Ordnungen und Gottes Wille der beste ist für unser Leben, auch für unsere Ehen? Dann lass uns nicht so sehr darauf achten, wie der andere seinen Teil erfüllt, sondern lass uns darauf achten und daran arbeiten, wie wir unseren Teil erfüllen. So, wir bleiben bei der Familie. Wir haben noch zwei Verse, die in die Familie hineinspielen. Kolosser 3, 20 und 21. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Wir kennen im Text, dass der Paulus sich hier schlussendlich an alle wendet, die irgendwie mit dem Haushalt zu tun haben. Das sind die Männer, das sind die Frauen, das sind die Kinder und Knechte, zu denen wir auch noch kommen, oder Arbeitnehmer, Knechte damals, gehörten oftmals auch zum Haushalt. Und wir können davon ausgehen, dass der Paulus hier nicht von erwachsenen Kindern spricht, die mittlerweile verheiratet sind und ihr eigenen Haushalt gegründet haben, sondern dass er sich an Kinder wendet, die noch bei ihren Eltern zu Hause sind. Und denen gibt er das Wort Gottes, Gottes Ordnung: seid euren Eltern gehorsam. Seid euren Eltern gehorsam, auch wenn die altmodisch zu sein scheinen. Auch dann, wenn alle anderen es machen. Auch das dann, wenn es den Kindern nicht gefällt. Seid euren Eltern gehorsam. Wir brauchen jetzt nicht auf den Punkt einzugehen, wenn Eltern etwas fordern, was gegen Gottes Wort ist. Es ist uns alles klar, wer da die Priorität hat. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass Kinder Eltern gehorsam sind. Bei der gleichen Aufforderung, den Eltern gehorsam zu sein, in Epheser 6, da erinnert der Paulus die Kinder daran, dass das Gebot, die Eltern zu ehren, sogar das erste Gebot ist, das eine Verheißung hat, damit du lange lebst im Land. Während also Kinder, die als Erwachsene bereits ihre eigene Familie gegründet haben, nicht mehr so unter diesem Gehorsamsgebot stehen, stehen wir alle, die wir noch Eltern haben, unter dem Gebot, unsere Eltern zu ehren. Das gilt uns allen. Den Kindern im Elternhaus gilt das Gehorsamsgebot und uns allen, die wir noch Eltern haben, Eltern haben, gilt das Gebot, unsere Eltern zu ehren. Aber nicht nur Kinder werden angesprochen, es werden auch die Väter, die Erziehungsberechtigten, angesprochen. Es wird von den Vätern erwartet, dass sie ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. Da kann man natürlich sagen, ja, das ist gar nicht so einfach. Wenn ich sage, räum dein Zimmer auf, dann stampft der Kleine mit dem Fuß auf den Boden und dann kriegt er erstmal einen Wutanfall. Sagen wir so, wir können nicht von Gottes Wort abweichen. Das sind auch keine Ausnahmen. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, außer dann und dann. Wir haben hier die Ordnung Gottes und wir können nicht davon abweichen, nur damit unsere Kinder nicht zornig werden. Ein Ausleger hat es folgendermaßen verstanden. Väter sollen nicht übellaunig und provozierend mit ihren Kindern umgehen. Manchmal ist es leichter, zu anderen freundlich zu sein und dann komme ich nach Hause und dann lasse ich die Sau raus. Weil ja, zu Hause kennt mich ja jeder. Zu Hause kann ich sein, wer ich bin. Vielleicht brauche ich ein besonderes Gebet. Wenn ich abends nach Hause komme, harter Arbeitstag, Frust auf der Arbeit, komme dann nach Hause und dann will ich kein unwilliger Vater sein, sondern dann möchte ich ein Vater sein, der ein Vorbild ist, der seinen Kindern ein Vorbild für zum Herrn hin ist. Es gehört zu unserer Nachfolge. Wir merken also, dass die Ordnungen Gottes, die er uns in der Bibel gibt, sogar Kindererziehung angehen. Gut, hier haben wir jetzt zwei, drei Verse aus dem Kolosser und aus dem Epheserbrief gelesen. Viele Verse zur Erziehung finden wir zum Beispiel in den Sprüchen. Gut zu lesen. Gott offenbart seine Ordnungen und seine Wege und die sind immer die besten. So, ich schließe jetzt ab mit Versen, die sich an Knechte richten. Das können Diener gewesen sein, Hausdiener gewesen sein, vielleicht auch Tagelöhner, die nur einen Tag dort angestellt waren. Es können auch Sklaven gewesen sein, die in der damaligen Zeit häufig waren. Auf jeden Fall, heute könnte man sagen, betreffen die nächsten Verse die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Wir merken da, wie aktuell die Bibel ist. Kolosser Kapitel 3, Vers 22 und dann Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um dem Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Kapitel 4, Vers 1. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Neben dem Bereich, der vielleicht unsere meiste Zeit, Energie, Kraft erfordert, die Familie, kommt vermutlich für viele Menschen, vielleicht für die meisten, der nächste Bereich ist der Bereich der Arbeit. Der nimmt viel Kraft, viel Zeit, viel Energie von uns. Interessant ist hier, dass wir hier nicht Gottes Ordnungen haben unter bestimmten Bedingungen. Wir haben von keiner Bedingung gelesen. Wir haben nicht gelesen, ihr Knechte, gehorcht euren Herren, wenn sie euch fair behandeln. Steht nicht da. Ihr Knechte, gehorcht euren Herren. Punkt. Oder da steht auch nicht, ihr Herren, gewährt, was recht und billig ist, wenn eure Knechte sputen. Steht auch nicht da. Ihr Herren, gewährt, was recht und billig ist. Der Gedanke ist vielmehr, ihr Knechte, arbeitet verantwortungsvoll. Ihr Arbeitnehmer, arbeitet verantwortungsvoll, als wäre Gott euer Arbeitgeber und ihr würdet für ihn schaffen. Denkt mal an das Bild mit dem Harry und seinem Chef als Schuhmacher. Oder aber ihr Oberen, ihr Arbeitgeber. Ihr habt einen Herrn im Himmel, der euch vergelten wird. Tut, was recht ist. Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als dem Herrn und nicht für Menschen. Wir sollen nach bestem Wissen und Können zur Ehre Jesu handeln. Und dann kommen die letzten beiden Verse, man könnte fast sagen, so als ein Bonusgedanke. Und das ist auch der Vers, mit dem wir angefangen haben. Kolosser 3, 24 und 25, oder die Verse nach dem, mit dem wir angefangen haben. 24 und 25. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Klar, wer Gottes Ordnung ablehnt, sei das in der Familie, sei das am Arbeitsplatz, sei das in anderen Bereichen unseres Lebens. Wer Gottes Ordnungen ablehnt, der kann nicht erwarten, dass Gott ihn dafür belohnt. Der wird dementsprechend entlohnt. Wer sich aber an Gottes Ordnungen hält, als Ehefrau, als Ehemann, als Kinder, als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, wer sich an Gottes Ordnungen hält, der, so haben wir gerade gelesen, Vers 24, der wird Lohn empfangen. Der wird im Himmel belohnt werden, weil wir nicht für Menschen gelebt haben, sondern für Jesus. Der wird entschädigt werden für die Kosten, die Nachfolge mit sich bringt, für die Verluste, die wir vielleicht gehabt haben, weil wir uns an Gottes Ordnungen orientiert haben. Der wird belohnt werden, der wird entschädigt werden. Dafür, dass wir dem Herrn gefolgt sind. Und manchmal ist das eine harte Herausforderung im Leben, die Ordnungen Gottes zu unseren Ordnungen zu machen. Die Frau sich dem Mann unterzuordnen, obwohl der sie nicht liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Oder dem Mann die Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, obwohl die Frau, was weiß ich, herrschsüchtig ist. Kinder ihren Eltern ungehorsam zu gehorsam zu sein, obwohl es ihnen nicht leicht gemacht wird. Manchmal ist der Weg der Ordnungen Gottes herausfordernd, ein steiler Weg. Wenn der Arbeitgeber kein Verständnis hat für die Sorgen der Arbeitnehmer oder wenn die Angestellten immer nur fordern und schimpfen und keine Ahnung hat, mit was der Arbeitgeber zu kämpfen hat. Manchmal ist der Weg der Nachfolge ein steiler Weg. Vers 23, denke ich, ist die Lösung. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht für Menschen. Eine Frage. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass bei all den verschiedenen Bereichen, ob Frauen, Männer, Kinder, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, bei all diesen Bereichen wird der Herr erwähnt? Ich gebe euch mal die Kurzversion, nicht mehr jeden Vers, jeden ganzen Vers, die Kurzversion. Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch unter im Herrn. Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist die Version vom Epheserbrief. Kolosser 3, 20, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Vers 21, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ist wieder die erweiterte Version aus dem Epheserbrief. Kolosser 3, 23. Ihr Knechte, gehorcht als solche, die Gott fürchten. Und Vers 1 in Kapitel 4. Ihr Herren, ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Unser Leben, die Bereiche unseres Lebens, die können dann gelingen, wenn wir Jesus im Mittelpunkt haben. Dann können sie gelingen. In unserer Ehe. Mach Jesus zum Mittelpunkt. Zuerst in deinem persönlichen Leben. Nähre deine Beziehung mit Jesus. Nähre deine persönliche Beziehung mit Jesus. Und dann wird er dir Kraft geben, deinen Platz als Mann oder als Frau einzunehmen und nach Gottes Ordnung zu leben. Oder im Generationenkonflikt. Mach Jesus zum Mittelpunkt und nähre deine persönliche Beziehung als Erziehungsberechtigter oder als Kind, nähre deine persönliche Beziehung mit Jesus und dann wirst du stark sein im Glauben und dann wird er dir die Kraft geben, nach seinen Ordnungen zu leben und Segen zu empfangen. Als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, mach Jesus in deinen Alltagsbereichen, auf welcher Seite du immer stehst, mach ihn zum Mittelpunkt deines Lebens. Nähre deine persönliche Beziehung zu Jesus und er wird dir Kraft geben, nach seinen Ordnungen zu leben, in der Position, wo du bist. Natürlich wird es Höhen geben und Tiefen. Natürlich wird es Siege und Niederlagen auch geben. Das erfahren wir alle im Leben. Gib nicht auf, bleib dran und konzentriere dich auf deinen Teil der Verantwortung. Und nähre deine Beziehung mit Jesus und er wird dir Kraft geben, deinen Teil der Verantwortung zu übernehmen und zu leben. Mach Vers 23 zu deinem persönlichen Motto. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du unsere Kraft bist. Herr, das würden wir in keinem dieser Bereiche und in keinem anderen Bereich, würden wir das schaffen, nach deinen Ordnungen zu leben, wenn du uns nicht die Kraft dazu gibst. Herr, und darum bitte ich dich, dass du uns allen dieses Verlangen gibst, dass du Mittelpunkt bist in unserem Leben, dass wir uns Zeit nehmen, täglich Zeit nehmen, unsere Beziehung zu dir zu nähren und zu stärken, damit du uns wiederum stärken kannst, in deinem Willen zu leben und nach deinen Ordnungen zu leben und deinen Segen zu erfahren. Herr, wir danken dir für deine Ordnungen mit dem Psalmisten aus Psalm 119. Herr, wo wir dir einfach danken für deine Ordnungen, weil wir wissen, egal ob sie populär oder unpopulär sein, Herr, sie sind das Beste für unser Leben, miteinander und mit dir. Herr, wir danken dir, dass du unsere Kraft und unsere Stärke bist. Amen. Eigentlich ist die Brücke zum Abendmahl gar nicht so schwer zu finden. Wir haben eben bereits in Epheser Kapitel 5, 25 bis 27 davon gesprochen. Dabei ging es um Männer, die ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Christus hat die Gemeinde geliebt, Christus hat uns geliebt, jeden Einzelnen von uns hat er geliebt, aber er hat uns auch als Kollektiv, als Gemeinde, als Gemeinschaft geliebt. Wir sind sein Leib, er liebt uns. Ich lese jetzt nochmal den Teil oder einen Teil von dem, was ich eben gelesen habe, der beschreibt, was und warum Jesus für uns getan hat, was er getan hat, der uns seine Liebe zeigt. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für uns hingegeben. Hier haben wir die treibende Kraft. Wir haben das Motiv, warum Jesus getan hat, was er getan hat. Aus Liebe. Liebe war das, was ihn getrieben hat, zu tun, was er getan hat. Liebe war es, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Liebe war es, die ihn dazu gebracht haben, ein Ja zu haben zu den Schmerzen, die er auf sich nahm. Und sein Leben auszuhauchen. Er war ja buchstäblich, er war ja tot. Liebe. Und viele andere Stellen bezeugen das auch. Johannes 3, Vers 16, den Vers, den wir alle kennen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, jeden von uns, jeden Menschen. Selbst die, die ihn ablehnen, so sehr hat Gott, wir haben ihn ja alle abgelehnt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder ein anderer herrlicher Vers, der in die gleiche Richtung schießt, ist Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Wann? Als wir noch Sünder waren, als wir noch rebellisch gegen ihn waren, als noch kein Glaube in unserem Herzen war, da hat Jesus gesagt, ich gehe. Egal, ob sich jemand entscheidet oder nicht, ich gehe ans Kreuz. Aus Liebe hat er sein Leben gegeben. Aber nicht nur, um uns zu reinigen und uns fit zu machen für den Himmel, fürs ewige Leben. Er hat uns gerettet und gereinigt, damit unser Leben hier auf der Erde ein heiliges Leben sein kann. Keiner von uns könnte ja ein Leben führen, irgendwie auch nur annähernd zu dem, was die Bibel lehrt. Er ist für uns gekommen, er ist für uns gestorben, er hat für uns getan, was er getan hat. Natürlich, um uns zu reinigen, um uns zu sich zu holen. Aber auch damit wir jetzt hier schon auf der Erde ein Leben in der Heiligung leben können. Und da lesen wir von in Versen 26 und 27, Epheser 5. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, hier geht's um uns, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus hat uns geliebt. Er hat sich für uns hingegeben mit dem Ziel, uns zu reinigen und zu retten für die Ewigkeit. Und er hat uns gerettet mit dem Ziel, dass wir hier auf der Erde für ihn leben, heilig sind, Salz und Licht sei. Heilig und tadellos. Und das wäre nicht möglich ohne das Opfer seines Leibes. Und dazu musste er selbst, der Schöpfer, musste geschöpft werden. Der Sohn musste auf die Erde kommen, musste all das auf sich nehmen, was er auf sich genommen hat, um dadurch seine Liebe zu zeigen und sein Werk zu tun. Verachtet werden, er musste verachtet werden. Er musste da am Kreuz hängen und die Menschen haben ihn verspottet. Und jeder wusste, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Der Mensch ist verflucht. Jesus war verflucht. Nicht, weil er gesündigt hatte, sondern wegen unserer Sünde. Wie ein Verbrecher und Versager musste er gefoltert und gekreuzigt werden. Der Jesaja beschreibt das Treffen. Wir kennen die Verse aus Jesaja. Ich lese trotzdem nochmal Verse 3 und 4. Wir aber, hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesu Tod am Kreuz ist nicht die Folge seiner Sünde, es ist die Folge unserer Sünde. Und die hat er in Liebe getragen. Das ist was also mein Kopf übersteigt, vermutlich unser aller Kopf übersteigt, dass Jesus am Kreuz hing, mit unserer Sünde für uns gefoltert wurde und starb und uns trotzdem immer noch geliebt hat. Das ist Jesus. Es ist kein Zeichen des Versagens, sondern des Sieges. Das hat er ja auch ausgerufen. Es ist vollbracht. Wir dürfen den Preis nie vergessen, den unser Schöpfer für uns gebracht hat. Und darum feiern wir Abendmahl. Wir feiern nicht Abendmahl, um jetzt Saft zu nehmen und Brot zu nehmen und dadurch Teil zu werden an irgendwas oder den Saft zu trinken und dann Vergebung zu empfangen für irgendwas. Das muss vorher geschehen sein. Brot und Saft erinnern uns genau daran, dass Jesu Blut geflossen ist und dass sein Leib für uns gegeben wurde. Und wenn du dazugehörst, wenn du sagst, ja, ich weiß, das hat er für mich getan, das glaube ich und dafür lebe ich, dann bist du herzlich eingeladen, gleich wenn das durch dir reingegeben wird, dir einen Saft zu nehmen, ein Stück von dem Brot zu nehmen, bitte halt es fest, wir wollen es dann gemeinsam nehmen, wenn alle bekommen haben. Und dann wollen wir uns erinnern in Dankbarkeit an das, was Jesus für uns getan hat.